Und jetzt um Punkt 18 Uhr sagen wir schönen guten Abend, liebe FreundInnen des linearen Live-Radios. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LoRa-Magazin, sagt Thilo Ruf. Und ich habe folgende Themen für Sie vorbereitet. Dry January. Viele verzichten im Januar auf Alkohol. Schön, wenn man diese Entscheidung noch selbst treffen kann. Über die Herausforderungen von Alkoholikern, nicht nur an den vergangenen Feiertagen, haben wir uns von Jürgen Hoss, dem Sprecher der anonymen Alkoholiker in Deutschland, informieren lassen. Statt eines klassischen Kommentars vergleichen wir heute, allerdings subjektiv und ein bisschen böse, die Sozial- und Steuerpolitikversprechen der Parteien im Bundestagswahlkampf. Nach 6:30 kommen dann Münchner MuseumsmacherInnen zu Wort, die sich politisch kein Blatt vor den Mund nehmen, der dritte und letzte Teil unserer kleinen Reihe. Außerdem feiert die Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft Tagwerk in diesen Tagen ihren 40. Geburtstag. Zudem stellen wir neben Programmvorschau und Veranstaltungstipps am Ende der Sendung statt des Verbrauchertipps die Finalisten für den Gastro Innovation Award vor, der am Sonntag auf der Messe Hoga in Nürnberg vergeben werden wird. Wir starten aber mit den aktuellen Meldungen.
Die Nachrichten bei LoRa München.
Stadtratsfraktion Die Linke, die Partei, kritisiert Zustand der Münchner Wohnen. Die Linke im Münchner Stadtrat nimmt kritisch Stellung zur abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen der Münchner Wohnen und der Büschel Unternehmensgruppe. Während die Fraktion Ankäufe von Wohnraum grundsätzlich begrüßt, sei diese Vereinbarung durchaus kritisch zu betrachten. Es zeige sich, dass der geförderte Wohnraum an die Stadt verkauft werden soll, während der frei finanzierte Wohnraum und damit die Gewinne bei der Büschelgruppe verbleiben, erklärte dazu Fraktionsvorsitzender Stefan Jagel, die Linke. Dabei spiele auch der Kaufpreis eine entscheidende Rolle. Wir fordern, dass der soziale Ertragswert berücksichtigt wird, um den sozialen Zweck zu sichern, so Jagel. Die Kooperationsvereinbarung zeige außerdem die grundlegend schwache Verfassung der Münchner Wohnen auf. Nach der Fusion scheint das Unternehmen nicht mehr in der Lage, große Bauvorhaben eigenständig zu realisieren. Wir fordern eine Stärkung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, damit sie unabhängig agieren kann, betont Jagel. Um dies zu erreichen, schlägt die Fraktion für die Münchner Wohnen bessere Arbeitsbedingungen und klare Handlungsfähigkeit vor. Grünen droht Bußgeld wegen Wahlwerbung am Siegestor. Zahlreiche Medien berichteten über eine Wahlkampfaktion, bei der das Siegestor am Freitagabend für eine Stunde mit dem Gesicht des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck und einem Slogan angestrahlt wurde. Der Projektor dazu stand in einem geparkten Auto. Das Kreisverwaltungsreferat hat von der Aktion aus den Medien und von der Polizei erfahren. Eine entsprechende Genehmigung wurde nicht erteilt. Wahlwerbung auf Denkmälern sei grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Bei Verstößen drohen Bußgelder, so das Referat. Die Polizei habe bereits ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das die Stadt nun weiterführen wird. Münchens Arbeitslosenquote ist im Dezember gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Bezirk der Agentur für Arbeit München zum Jahresende bei 4,6%. Sie ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt waren im Agenturbezirk München im Dezember 51.169 Personen arbeitslos gemeldet. Neben der Arbeitslosigkeit stieg aber auch die Beschäftigung. Im Dezember waren 1,4% mehr Personen im Agenturbezirk beschäftigt als im Vorjahr. Und hier noch einige Kurzmeldungen. Die jüngsten Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Trump zu territorialen Ambitionen wie dem Panama-Kanal, Grönland und Kanada stoßen in Deutschland und in der EU auf Ablehnung. Bundeskanzler Scholz warnte vor gewaltsamen Grenzverschiebungen. Unionskandidat Merz hat die Forderungen des künftigen Präsidenten Trump zurückgewiesen, 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon äußerte sich Merz heute auch zu anderen außenpolitischen Themen wie dem Krieg in der Ukraine. Die Zahl der Beschwerden von Menschen über Altersdiskriminierung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 70%, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus heute bei der Vorstellung des 9. Altersberichts der Bundesregierung. Armut ist bei den Alten inzwischen verbreiteter als in der Gesamtbevölkerung. Soweit die Meldungen von Lora München.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Alkohol spielt in unserer Gesellschaft eine sicherlich große Rolle. Eine zu große, sagen manche. Und für viele Menschen ist Alkohol inzwischen längst zu einem Riesenproblem geworden. Darum ging es heute hier im Presseclub am Nikolaustag. Denn an Weihnachten und beim Jahreswechsel spielt natürlich Alkohol traditionell eine besonders große Rolle. Warum das so ist und ob das so sein muss, müssen andere klären. Ich würde gerne mich unterhalten mit jemand, der sicherlich weiß, in seiner Funktion als erster Vorsitzender der anonymen Alkoholiker in Deutschland, nämlich mit Jürgen Hoss, wie man Menschen helfen kann, die für sich erkannt haben oder auch noch nicht erkannt haben, dass sie ein Alkoholproblem haben. Herr Hoss, um es gleich vorweg zu klären, wir sprechen ja hier von den anonymen Alkoholikern. Ich habe jetzt Ihren Namen genannt, aber das geht auch, denn überraschenderweise ist der erste Vorsitzende der anonymen Alkoholiker in Deutschland ein Nicht-Alkoholiker. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen Sie dann zu dieser Aufgabe?
Ja, also zunächst mal, der erste Vorsitzende muss laut Satzung ein Nicht-Alkoholiker sein, weil als erster Vorsitzender muss ich ja auch nach außen auftreten können, muss durchaus auch das ein oder andere rechtsverbindliche Geschäft abschließen können. Da muss ich mich mit vollem Namen, mit Gesicht, mit Adresse und allem identifizieren können. Wie komme ich zur Aufgabe? Ich wurde 2013 von einem damals schon seit Jahrzehnten trockenen Alkoholiker angesprochen, ob ich Interesse hätte, in der Gemeinschaft mitzuarbeiten. Ich habe mir dann ein erstes Meeting angeschaut und fand einfach die Arbeit der anonymen Alkoholiker so faszinierend, dass ich mich entschlossen habe, mitzumachen. Habe dann 2 Jahre als Nicht-Alkoholiker in zentralen Gremien mitgearbeitet und wurde 2016 zum ersten Vorsitzenden des Trägervereins der AA Interessengemeinschaft e.V. gewählt.
Die anonymen Alkoholiker verstehen sich ja als Selbsthilfegruppe. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Es gibt keine medizinische Betreuung, auch kein medizinisches Fachpersonal oder Ähnliches. Die Selbsthilfe funktioniert ja so, dass Menschen dadurch, dass sie sich gegenseitig die Kraft geben, gegenseitig unterstützen, zur Trockenheit gelangen oder trocken bleiben. Bei AA sind es aus meiner Sicht 4 wichtige Säulen. Die erste Säule, es ist ein Tunprogramm, man muss nichts. Jeder, der den Willen hat, also der Wille alleine, ist die Basis, um bei AA in ein Meeting zu gehen. Wenn einer den Willen nicht hat, dann kommt auch nicht ins Meeting. Das Zweite, man muss nicht gleich die Perspektive haben, ich möchte die nächsten Jahrzehnte trocken bleiben, sondern man lässt das erste Glas für die nächsten 24 Stunden stehen. Und immer nur 24 Stunden denkt der anonyme Alkoholiker im Voraus, was das Trinken angeht. Und manche sind seit Jahrzehnten auf diese Art und Weise bereits trocken geblieben. Der dritte Punkt ist das 12-Schritte-Programm. Das ist die Basis der Gemeinschaft überhaupt. Die 12 Schritte gehen von, dass ich für mich selber erkenne, dass ich mit Alkohol nicht umgehen kann, dass ich mein Leben nicht im Griff habe, über eine eigene Inventur, über Wiedergutmachung bis hin die Botschaft zu noch Leidenden zu tragen. Und die 4. Säule, das sind, ich nenne es mal pauschal, Veranstaltungen. Das sind einerseits die Meetings. Anonyme Alkoholiker treffen sich regelmäßig zu Meetings, üblicherweise mehrmals die Woche, wo sie sich austauschen. Und da gibt es aber auch noch die großen Veranstaltungen wie ein deutschsprachiges Ländertreffen, wo sich bis zu 3000 trockene Alkoholikerinnen und Alkoholiker treffen. Und so ein Treffen, das hat eine Kraft, eine Energie, ein Spirit, das lässt sich kaum in Worte fassen, das muss man einfach erleben.
So ein Meeting haben wir jetzt heute hier im Rahmen der Pressekonferenz ja quasi auch miterlebt. Waren auch Vertreter von Al-Anon mit dabei, also den Familienangehörigen von alkoholkranken Menschen. Und Sie haben es auch schon gesagt, ganz wichtig für Sie sind die 12 Schritte. Jetzt habe ich da aber heute bei diesem Meeting ja so ein paar Sachen erlebt, die ich nicht ganz so toll fand. Und ich versuche es mal eben den Hörern zu erklären. Sie schreiben nämlich einerseits in der Präambel, die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Auf der anderen Seite stehen aber in diesem 12-Schritte-Programm, nenne ich es jetzt mal, in fast jedem Schritt Begriffe wie Gott, Glaube, Demut, Gebet, Dienst, Besinnung. Also für mich ist das ein Widerspruch.
Ja, es ist auf den ersten Blick für viele ein Widerspruch. Also zum einen muss man einfach im Hinterkopf haben, diese 12 Schritte sind seit den 30er Jahren, 1935 wurden die erstellt, nicht verändert worden. Und damals war einfach Glaube gleich mit Gott verbunden. Heute ist es eher eine spirituelle Macht, nicht mehr Gott. Also viele, die in AA mitarbeiten oder da ins Meeting gehen, die glauben nicht an Gott, sondern die glauben dann einfach an eine Macht, die höher ist als sie selber, die ihnen hilft, trocken zu bleiben. Und so ist auch das Thema Gebet zum Beispiel zu verstehen. Da geht es jetzt nicht darum, dass man hinkniet und die Hände faltet. Wenn jemand gläubig ist, ich bin in der evangelischen Kirche organisiert, für mich ist Beten wirklich Hände falten und ein Gebet sprechen, aber für andere ist das einfach ein Gedanken an eine für sie vorhandene höhere Macht zu senden, die ihnen halt dann hilft, trocken zu bleiben.
Und wenn jetzt jemand aber gar keine spirituelle Verbindung hat, an gar nichts glaubt sozusagen, der wäre dann dem Alkohol verloren oder hätte der auch eine Chance, bei Ihnen noch unterzukommen, ohne sich in Teilen, wie es mir zum Beispiel heute ergangen ist, während dieses Meetings unwohl zu fühlen, weil es auch diese Meetings ja einen gewissen formellen Charakter haben. Ich kam mir teilweise vor, wie bei irgendwo in den USA, wo sich evangelikale Christen treffen.
Gut, heute sind ja Lebensgeschichten dargestellt worden und die Lebensgeschichten, sie sind natürlich jetzt sehr tough am AA-Programm organisiert oder orientiert. Ich würde sagen, man findet sich trotzdem oder die Leute finden sich trotzdem wieder, weil sie lernen nach 2, 3 Meetings einfach mit diesem Gedanken der spirituellen Macht umzugehen und sie müssen jetzt nicht an spirituelle Dinge glauben. Aber wenn ein Alkoholiker wirklich seinen Tiefpunkt hatte, dann war er an dem Punkt, wo er akzeptiert, er hat es nicht selber gemeistert, sondern da war irgendwas, egal was er da meint, was da war, aber es war irgendwas, was ihm geholfen hat, diesen Tiefpunkt zu überwinden.
Trotzdem wäre es vielleicht an der Zeit, die Formulierung der 12 Schritte ein bisschen zu entrümpeln, oder?
Da rennen Sie bei mir offenere Türen ein, als in vielleicht bei anderen Menschen. Also wir haben zum Beispiel die Präambel an einer Stelle geändert. Früher hieß es Frauen und Männer. Nachdem wir heute halt Frauen und Männer divers und weitere Möglichkeiten haben, hat man das umgeändert in Menschen. Das war ein Prozess, der hat sich über Jahre gezogen. Also das darf man nicht verachten. Das sind einfach Strukturen, die vermeiden möchten, dass durch eine zu aufgelockerte Änderung von den ganzen Grundwerken, die AA ausmacht, dass man da damit AA gefährdet.
Ein anderer Punkt, wo ich ein bisschen ins Grübeln gekommen bin heute, war das Thema Anonymität. Also Alkoholismus gibt es in dieser Gesellschaft, ist aber meine Begriffe ein totales Tabuthema und ich denke, Sie werden mir da auch zustimmen. Hilft es denn dann, wenn man in diesem Tabubereich dann selbst eigentlich auch nochmal das Tabu um sich selbst herumlegt, indem man in der Anonymität bleibt? Oder wäre es nicht sinnvoller, dass sich Menschen finden, die bereit sind, mit ihrem Namen dafür einzustehen, dass sie an der Krankheit Alkoholismus leiden?
Das eine schließt das andere nicht aus. Also Alkoholismus ist leider in der deutschen Gesellschaft immer noch ein Makel. Wenn wir nach USA springen, wenn da eine Firma eine Ausschreibung macht und es bewirbt sich einer, der sagt, ich bin seit 20 Jahren trocken, dann ist das ein mega Pluspunkt. Wenn in Deutschland einer sich bewirbt und sagt, ich bin seit 20 Jahren trocken, dann wird gesagt, oh, vielleicht sind sie dann aber nächstes Jahr wieder nass. Also die Gesellschaft ist darauf einfach nur nicht eingestellt, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Viele sagen, das ist Schwäche oder der muss ja einfach aufhören mit Trinken. So, die Anonymität, die schützt eigentlich den Alkoholiker selbst. Die Anonymität ist jetzt gar nicht, dass man nicht verraten möchte, ich bin Alkoholiker. Also es verbietet niemand, jemand, der alkoholkrank ist, das nach außen publik zu machen. Die Anonymität soll eigentlich mehr davor schützen, dass der Alkoholiker sich nicht in einem Trockenrausch in den Vordergrund drängt und sagt, ich bin der Tollste, der Größte, der Beste und damit wieder Gefahr läuft, in einen Sog reinzukommen, der ihn dann am Ende wieder zum Trinken führt.
Wo ist denn die Grenze Ihrer Meinung nach zwischen Alkoholgenuss, und ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung, ich bin auch Redakteur für die Bereiche Food and Wine, also Alkohol ist in der Tat auch mein täglich Brot. Wo ist diese Grenze? Wann wird der Genuss zur Gier und zur Sucht?
Also diese Grenze ist eigentlich nicht trennscharf. Wenn jemand Alkohol zum Beispiel als Belohnung nimmt, wenn jemand joggen geht und joggt nur deswegen, weil er hinterher dann sein isotonisches Weißbier trinken kann, oder wenn jemand einen Erfolg hat und das immer gleich mit einer Flasche Champagner feiern muss, das geht schon in Richtung einer gewissen Abhängigkeit. Wenn jemand in eine gewisse Menge kommt, dass er sagt, ich brauche einfach jeden Tag mein Bier, ich brauche jeden Tag mein Wein, dann geht es schon in Richtung Alkoholismus. Es gibt Menschen, die trinken einmal eine Flasche Wein und dann trinken sie ein halbes Jahr nichts mehr. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das ein Alkoholiker ist.
Und wann kommen dann die Menschen zu Ihnen, zu den Selbsthilfegruppen der anonymen Alkoholiker?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen, weil sie selber kapituliert haben, auf die Homepage gehen, den Erste-Hilfe-Button drücken und dann Ansprechpersonen bekommen oder in der Kontaktstelle anrufen. Es gibt Menschen, die werden von Partnerin, Partner zu den Alkoholikern gebracht. Manche kommen auch über trockene Alkoholiker, die sich einfach finden dazu. Und es gibt natürlich auch zahlreiche, die von medizinischem Fachpersonal, von Suchtkliniken etc. zu den anonymen Alkoholikern geschickt werden. Die Erfolgsquote ist natürlich bei den Erstgenannten, die aus eigener Überzeugung dazukommen, mit Abstand am höchsten. Aber alle anderen haben natürlich auch eine reelle Chance zu erkennen, was das Programm bewirkt.
Wir haben es ja schon gesagt, Alkoholismus ist eine Krankheit, das heißt, es braucht ja auch eine medizinische Betreuung, die Sie als Selbsthilfegruppe ja gar nicht in der Lage sind zu leisten. Wie spielt das denn zusammen?
Gut, medizinische Betreuung wird ja häufig zur Beendigung der Sucht gewählt. Also wenn jemand wirklich alkoholkrank ist und er hört einfach auf mit Trinken, das macht den Körper ja nicht so richtig gut mit. Also da hat ja der Körper dann Abwehrreaktionen, die bis zum Wahnsinn gehen können. Da ist eine medizinische Betreuung notwendig. Wenn jemand das überwunden hat und trocken ist, dann braucht er genau genommen keine medizinische Betreuung mehr. Dann reicht ein Selbsthilfeprogramm. Da gibt es auch nicht nur die anonymen Alkoholiker. Also ich bin der Meinung, jeder trockene Alkoholiker, egal in welcher Selbsthilfeorganisation oder Gemeinschaft er trocken geworden ist, das ist ein geretteter Mensch. Ich bin jetzt der erste Vorsitzende der AA-Interessengemeinschaft, deswegen spreche ich für AA und bin der Überzeugung, dass dieses Programm ein richtig gutes Programm ist.
Und was glauben Sie, wie viele Menschen konnten Sie schon retten, seitdem es die anonymen Alkoholiker in Deutschland gibt?
Ja doch, wir hatten ja vor 2 Jahren 70-jähriges Jubiläum. Also in Deutschland gibt es die auch schon relativ lang. Ist ja über die amerikanischen GIs, war ja im Hotel Leopold in München dann das erste Meeting. Und das war noch in englischer Sprache und hat sich dann aber relativ schnell ausgebreitet, dass es in ganz Deutschland Meetings gab. Es gibt leider keine Zahlen. Aktuell eine Hochrechnung geht davon aus, dass 25.000 trockene Alkoholikerinnen und Alkoholiker in AA trocken bleiben. Aber wie viel jetzt seit der 50er Jahre da jetzt wirklich gerettet wurden, da habe ich leider keine Zahlen zu.
Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank an Jürgen Hoss, den ersten Vorsitzenden der anonymen Alkoholiker, kurz AA, in Deutschland. Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich, dass ich hiermit auch einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, damit möglichst viele Menschen, die Probleme im Umgang mit Alkohol haben, zu Ihnen finden.
Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Ruf, für die sehr fachkundigen Fragen und freue mich, wenn ich mit diesem Interview auch nur einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass weitere Menschen in Deutschland oder auf dieser Welt trocken werden. Dankeschön.
So, und jetzt zu dem, was nach den Wahlen wohl auf uns zukommt. Auf der einen Seite haben ja Union, SPD, Grüne und FDP, aber auch AfD und Linke bereits Wahlprogramme zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar vorgelegt bzw. verabschiedet. Vom BSW gibt es zumindest ein Kurzprogramm. Auf der anderen Seite haben sich viele Lobbygruppen mit Forderungen an die künftige Regierung positioniert. Potente Konzernlenker treten gerade die Demokratie mit Füßen, geben von den USA aus, von der Seite aus sozusagen Noten für deutsche Politiker und Wahlempfehlungen für eine in Teilen rechtsextreme Partei, die hoffentlich niemals an die Macht kommen wird. Und natürlich haben sich auch die Gewerkschaften geäußert. Sie fordern zum Beispiel übrigens gemeinsam mit den Arbeitgebern, dass die 2025 auf Rekordniveau gestiegenen Sozialabgaben für Arbeitnehmer durch staatliche Zuschüsse reduziert werden. Statt eines klassischen Kommentars wollen wir Ihnen jetzt einen Überblick bieten, wer was fordert und wie dies in Zukunft finanziert werden soll. Sozusagen als indirekte, aber durchaus pointierte und subjektive Wahlempfehlung. Der voraussichtliche haushohe Wahlsieger, die Union, will Steuern senken, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Demnach soll der Einkommensteuertarif schrittweise gesenkt werden und der Spitzensteuersatz später greifen. Den Solidaritätszuschlag will die Union abschaffen. Sozialversicherungsbeiträge sollen gesenkt werden und der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie sinken. Überstundenzuschläge sollen steuerfrei werden. Auch soll es höhere Freibeträge bei Grunderwerbs- und Erbschaftssteuer geben. Eine Vermögensteuer wird weiter abgelehnt und das Ehegattensplitting soll bleiben. Rentenkürzungen schließen CDU und CSU aus, aber eine Haltelinie nach unten bei 48% des Nettolohns wollte die Union auch jüngst nicht zustimmen. Dafür die Pflicht zur Steuererklärung für Rentner abschaffen. Wer freiwillig länger arbeitet, soll bis zu 2000 Euro im Monat an Gehalt steuerfrei erhalten. Jedes Kind soll zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr ein staatlich gesponsertes Kapitalmarktdepot bekommen. Geldmittel für diese teils teuren Vorhaben erhofft sich die Union durch Streichungen, vor allem bei sozialen Leistungen wie dem Bürgergeld. Ausgaben, die ihr Ziel verfehlen, müssten entfallen, heißt es lapidar im Entwurf des Wahlprogramms. An der Schuldenbremse will die Union festhalten. Bei der angespannten Haushaltslage des Bundes wird die Finanzierung nicht ohne drastische Kürzungen an anderen Stellen möglich sein. Laut dem Wirtschaftsweisen Marcel Fratscher kostet das Programm 100 Milliarden jährlich. Wo überall sonst noch gekürzt werden soll, das freilich will die Union uns noch nicht verraten. Die nur von der CSU favorisierte Mütterrente käme übrigens mit 4,5 Milliarden noch obendrauf. Ich meine, das kommt einer Mogelpackung gleich, die auf drastische Kürzungen aller Sozialleistungen hinauslaufen dürfte. Das Wahlprogramm der AfD ist in Sachen Soziales quasi stumm und spricht sich einzig für zusätzliche Beitragszahler in der Rentenversicherung und eine Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit aus. Deshalb sage ich an dieser Stelle nur, das, was Elon Musk neuerdings ungestraft an Wahlempfehlungen geben darf in einer deutschen Zeitung, die sich einstmals auch als Qualitätsprodukt verstanden hat, zeugt von typischer turbokapitalistischer und zugleich US-amerikanischer Arroganz und Dummheit. Aber auch von der weit nach rechts abgedrifteten politischen Position des Axel Springer Verlags und dem allgemeinen Verfall der deutschen Medienlandschaft. Ich sage dazu nur, pfui Teufel. Jetzt zu der Partei, die das Soziale im Namen trägt, zur SPD. Der Mindestlohn soll laut ihrem am 11. Januar zu beschließenden Wahlprogramm steigen, damit die Binnennachfrage die Wirtschaft ankurbelt. Außerdem sollen 95% der Menschen steuerlich entlastet werden, während Spitzeneinkommen und Vermögen stärker besteuert werden. Die Mietpreisbremse soll verlängert bzw. künftig unbefristet gelten. Finanziert werden soll das durch einen Deutschlandfonds von 100 Milliarden an privatem Kapital und staatlichen Schulden für bessere wirtschaftliche Entwicklung, bessere Infrastruktur und Bildung sowie mit Steuererhöhungen vor allem für Besserverdienende und Superreiche in diesem Land. Klingt ein bisschen nach der guten alten SPD der 1970er Jahre mit einem schärferen sozialpolitischen Profil als zuletzt. Nur, was wohl wird davon bleiben? Als kleiner Koalitionspartner in einer Regierung unter der momentan die Umfragen dominierenden Union. Die Grünen wollen dem Entwurf ihres Wahlprogramms zufolge ein Klimageld einführen, mit dem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen entlastet werden sollen. Also das, was die Ampel nicht mehr schaffte, umsetzen. Mit einem sogenannten Bürgerfonds wollen die Grünen die Altersvorsorge sichern und das Rentensystem gerechter gestalten. Mit ihrem Vorschlag stellen sie sich hinter das FDP-Konzept des Generationenkapitals, aber mit einer ökologischen und einer sozialen Komponente. Außerdem wurde eine Milliardärssteuer vorgeschlagen. Beitragszahler bei der Pflege- und Krankenversicherung wollen die Grünen entlasten und pflegende Angehörige besser unterstützen. Versicherungsfremde Leistungen wie Beiträge für Bürgergeldempfänger sollen über den Staat finanziert werden. Außerdem sollen auch die Privatversicherten in den Finanzausgleich des Gesundheits- und Pflegesystems einbezogen werden. Des Weiteren will die Partei eine Reform der Altersteilzeit und spricht sich dafür aus, Abgeordnete und perspektivisch auch Beamte in die gesetzliche Rente zu holen. Auch nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige wollen die Grünen unter fairen Bedingungen einbeziehen. Ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Bürgerversicherung, so die Partei, aber alles noch recht vage, wie ich meine. Das Wahlprogramm des BSW wird erst am 12. Januar beim Bundesparteitag in Bonn beschlossen. Kurz vor Weihnachten wurde aber ein Kurzprogramm vorgelegt. Darin wird allen, die nicht gerade auf der Sonnenseite der Gesellschaft stehen, eine rosige Zukunft versprochen. So soll das Rentensystem so umgebaut werden wie in Österreich, wo die Empfänger durchschnittlich über 800 Euro im Monat mehr bekommen. Zudem soll nach 40 Jahren eine Mindestrente von 1.500 Euro gezahlt werden. Das BSW fordert außerdem einen Grundfreibetrag auf Sozialabgaben, gegenfinanziert durch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, wie es zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist. Klingt eher vernünftig als unrealistisch und sozialistisch. Eine Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege, in die alle Bürger mit allen Einkommensformen einzahlen, soll die Zusatzbeiträge unnötig machen, die Zweiklassenmedizin aufheben und Zahnersatz sowie Sehhilfen wieder in den Leistungskatalog der Krankenversicherung zurückführen. Die Eigenanteile für Pflegeheimbewohner sollen deutlich sinken. Das BSW fordert zudem einen wirksamen bundesweiten Mietendeckel. Finanziert werden soll das durch eine große Steuerreform, die bis weit in die Mitte hinein entlastet und die gesetzliche Rente bis 2.000 Euro von der Steuer befreit. Im Gegenzug muss Einkommen aus Kapitalerträgen genauso besteuert werden wie Einkommen aus Arbeit. Außerdem fordert das BSW die Wiedereinführung der Vermögensteuer für extrem große Vermögen, deren Grundstock in der Regel nicht erarbeitet, sondern ererbt wurde. Mein erster Eindruck: klingt ziemlich gerecht und vernünftig. Diese beiden Eigenschaften schreibt sich das BSW ja auch selbst zu. Tja, und dann das Gegenteil davon. Die FDP, sie präsentiert in ihrem Wahlprogramm vor allem umfangreiche Steuerentlastungen für Spitzenverdiener, versteht sich. Zudem wollen die liberalen Unternehmen entlasten. Das Bürgergeld soll grundlegend reformiert werden und die Bürokratie reduziert werden. Zudem wirbt die FDP weiter für eine Aktienrente. Die Einhaltung der Schuldenbremse sei ein zentrales Gebot. Mein Eindruck: nichts Neues und Klientelpolitik pur. Kostenpunkt laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin: satte 150 Milliarden Euro pro Jahr. Und damit ist dieses Programm sogar 1,5-mal so unrealistisch wie das Märchen vom besseren Deutschland der Union. Die Linke setzt im Entwurf ihres Wahlprogramms für die Bundestagswahl auf soziale Gerechtigkeit. Milliardäre sollte es laut Linke gar nicht erst geben. Deswegen will die Partei höhere Steuern für Vermögende, etwa einen Erbschaftssteuersatz von 60% für, Zitat, Großvermögen ab einem Erbe von 3 Millionen Euro zuzüglich des Freibetrags. Ansonsten setzt die Linke in der Sozialpolitik auf Altbewährtes. 15 Euro Mindestlohn, ein Rentenniveau von 53% und eine Mindestrente von 1.310 Euro für diejenigen, die nur wenig oder gar nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben. Klingt für mich so ein bisschen wie ein Zwischending aus den Ankündigungen von SPD und BSW. Soweit also der Überblick auf die Programme der politischen Parteien im Bereich Soziales und Finanzen. Worauf es ankommt, hat jüngst übrigens auch die Gewerkschaft Verdi zusammengefasst. Hier ihre Wahlprüfsteine. Gute Arbeit durch Stärkung des Tarifvertragssystems, mehr Mitbestimmungsrechte und einen gesetzlichen Mindestlohn von 15 Euro. Der Sozialstaat und die Daseinsvorsorge seien zu stärken über eine stabile gesetzliche Rente, eine solidarische Pflegegarantie und bedarfsgerechte Gesundheitsvorsorge. Was die Finanzierung all dessen angeht, bleibt Verdi leider erstaunlich vage und sagt nur so viel: Schuldenbremse überwinden und Steuern gerechter als bisher erheben. Und das war ja unser etwas länglicher und bewusst subjektiver Blick auf Forderungen und Angebote der Parteien zur Bundestagswahl in Sachen Sozial- und Steuerpolitik. Um die anderen Themen kümmern wir uns dann rechtzeitig vor der Wahl im LoRa-Magazin am 12. Februar ab 18 Uhr.
LoRa München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Ja, und das starten wir am Donnerstag um 16 Uhr mit Mainly Jazz, Mostly Women, bevor um 17 Uhr die Redaktion barrierefrei on air geht. Dort stellen sich die neuen RedakteurInnen vor. Wie gewohnt sendet dann um 18 Uhr unser LoRa-Magazin aktuelle Berichte, Nachrichten und Meinungen. Die Öko-Redaktion erwartet Sie am Donnerstag auf der 92.4 um 19 Uhr, gefolgt vom Projekt Hochschule München, wo es um 20 Uhr um Sexualität und Behinderung gehen wird. 21 Uhr ist am Donnerstag Zeit für Uferlos. Und um 22 Uhr begrüßt Sie der Club Latino mit Salsa und Ralf Jägerhuber. Zuvor aber aktuelle Meldungen aus der spanischsprachigen Welt in spanischer und deutscher Sprache von und mit Maria Rosa Pellicer Palacín.
Werbung bei LoRa.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei LoRa. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Naja, so richtig ist der kulturelle Alltag noch nicht im neuen Jahr angekommen hier in München. Daher tue ich mir fast ein wenig schwer, Sie morgen Abend an die üblichen verdächtigen Veranstaltungsorte zu schicken. Aber ein bisschen was geht immer, sagte schon der Monaco-Franze. Zum Beispiel im vielgehypten und entlegenen Kunstkraftwerk Bergson. Aber Vorsicht, dort geht's um das Thema Volkskrankheit Depression. Einfach schlecht drauf oder ernsthaft krank, fragt sich Professor Dr. Angelika Erhardt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in der Bergson-Akademie um 19 Uhr. Die Location sollten Sie sicherheitshalber vorher googeln, sonst landen Sie schnell im Nirvana des Münchner Westens jenseits von Pasing. Zentraler gelegen und bekannter ist da schon das Sudetendeutsche Haus in der Hochstraße, in dem seit längerem Kafkas Spiele zu sehen sind. Mit dem Kurator dieser Ausstellung diskutiert am Donnerstag um 19 Uhr der Schriftsteller Andreas Kilcher darüber, wie Kafkas Texte entschlüsselt werden können und ein Zugang zum Werk des deutsch-tschechisch-jüdischen Pragers geschaffen wird. Am besten natürlich vor Ort in der tschechischen Hauptstadt oder eben morgen um 19 Uhr in Haidhausen, Sudetendeutsches Haus in der Hochstraße 8. Vielleicht stehen sie aber eher auf Bud Spencer und Terence Hill. Dann ab ins Backstage, Reitknechtstraße 6. Dort gibt's den Bud Spencer Hardcore, der sich um 19 Uhr stimmgewaltig quer durch das musikalische Gesamtwerk von Bud Spencer und Terence Hill singt. Bud Spencer nie gehört, weil zu jung, vielleicht unter 25? Dann ab in die Glockenbach-Werkstatt. Am Donnerstag um 19.30 Uhr heißt es dort wieder Bless the Mic, Rap meets Poetry Slam für junge PoetInnen und RaptalentInnen wie Savannah, die morgen an den Turntables sitzen wird in der Glockenbach-Werkstatt. Und im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80, findet um 19 Uhr die Vernissage einer Fotoausstellung von Edith Welser-Ude statt. Spuren im Gesicht, Bilder und Lebensgeschichten zugewanderter Frauen aus der Türkei. Damit dürfte wohl für jeden am morgigen Donnerstag was dabei sein. Ich wünsche viel Spaß. Jenseits der vielbesuchten Pussy Riot-Ausstellung im Haus der Kunst gibt's derzeit eine ganze Reihe von Museen in und um München, die politisch Farbe bekennen. Einige MuseumsdirektorInnen und KuratorInnen tun dies schon seit Jahren. Andere haben ihre politische Verantwortung erst angesichts des Erstarkens der AfD auch hier in Bayern entdeckt oder sind noch neu auf der DirektorInnenliste unserer Museumslandschaft. Viele hochpolitische Ausstellungen haben wir Ihnen in den letzten Wochen schon vorgestellt. Zum Schluss unserer kleinen Rundschau geht es heute zunächst gut 100 Jahre zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs und in die Weimarer Republik. Damit beschäftigt sich die neue Leiterin des Franz-Marc-Museums in Kochel, Jessica Keilholz-Busch, mit der Ausstellung Zeitfragmente von Max Beckmann bis Wilhelm Lehmbruck. Ich habe sie kurz vor der Eröffnung der Ausstellung in Kochel getroffen und wollte zunächst wissen, ob die neue Direktorin des Hauses mit ihrer Ausstellung den politischen Zeigefinger heben will.
Ich möchte eigentlich viel mehr einladen, halt sich mit einer Epoche auseinanderzusetzen, nämlich der Zeit zwischen 1900 und 1930, also einer Zeit, die geprägt war von Krisen, von gesellschaftlicher Ungleichheit, von Konflikten. Natürlich am größten geprägt durch den Ersten Weltkrieg und die verheerenden Zerstörungen, die das Ganze dann nach sich gezogen hat. Ja, und dieser kurzen, sehr instabilen Epoche der Weimarer Republik. Eine Zeit, die sehr viel gemein hat mit unserer Jetztzeit. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gelesen in Zeitungen. Und ich habe das zum Anlass genommen, nochmal ganz konzentriert eine Auswahl zu treffen von Arbeiten, die verschiedene Elemente dieser ja, krisengebeutelten Zeit eigentlich zeigen. Und wie so eine Art kleines Fenster, ich habe es jetzt halt Zeitfragmente genannt, also wie ein Fragment eines gesamten Einblick geben in diese Zeit. Und das Ganze soll dann eigentlich den Raum öffnen für Gespräche und für eine Auseinandersetzung mit diesen Themen, um auch vielleicht nochmal sich klarer zu machen, wo das alles hinsteuern kann, wenn wir es nicht schaffen, für unsere Demokratie und für unsere ja, gesellschaftlichen Zusammenhalt und unser Miteinander zu kämpfen und einzutreten. Also wir zeigen zum einen von Käthe Kollwitz die Bauernkriegfolge, dann haben wir in der Sammlung das gesamte Konvolut der Krieg, 50 Arbeiten von Otto Dix, die sich mit dem Ersten Weltkrieg und seinen eigenen Erfahrungen an der Front auseinandersetzen, von denen wir immer nur eine Auswahl zeigen werden, aber durchaus auch mal durchwechseln. Dann haben wir von Max Beckmann die Folge Der Jahrmarkt und von George Grosch Die Räuber.
Gerade bei George Grosch wird doch sehr deutlich, welche Haltung er hatte zu den Entwicklungen seiner Zeit, die, glaube ich, auch aus seinen Kriegserfahrungen herausgekommen sind.
Ja, George Grosch selber hatte sich anfangs freiwillig gemeldet, wie so viele Künstler, darunter auch Wilhelm Lehmbruck oder Otto Dix. Er ist dann relativ schnell aussortiert worden aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung. Aber diese kurze Zeit hat ihm schon gereicht. Er wollte auf gar keinen Fall wieder einberufen werden. Und als das 1917 dann doch passierte und er das erste Mal wirklich an der Front war und die verwesenden Leichen und das Grauen dort gesehen hat, hat sie sich seine Haltung zum einen gefestigt, aber er hat auf der anderen Seite auch so stark darunter gelitten, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und in einer Nervenheilanstalt gelandet ist. Nachdem er sich erholt hatte, war seine Haltung klar. Also es gibt wohl kaum einen politischeren Künstler, den Deutschland in jener Zeit hatte. Und er hat sich auch nicht den Mund verbieten lassen. Also er ist auch angeklagt worden wegen seiner Darstellung, aber er war völlig unbeirrbar und hat ja eigentlich der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten. Und was so sein besonderes Thema war, war eigentlich diese Ungleichheit, die soziale, der Kapitalist mit seinem Reichtum, der diesen halt aufbaut auf dem Leid des Proletariats und der armen Bevölkerung. Und das stellt er in dieser Serie Die Räuber sehr, sehr gut dar. Also er kontrastiert es extrem, überspitzt es. Es sind wie so Zerrbilder von Menschen, aber dadurch unglaublich einprägsam. Und indem er dann dem Ganzen noch diese Sentenzen aus Friedrich Schillers Die Räuber hinzufügt, kriegt das Ganze auch nochmal eine lyrische Dimension.
Die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich, die sozialen Spannungen, die daraus entstanden sind, politische Kämpfe und gesellschaftliche Umbrüche. Und immer mehr Menschen vergleichen die Jetztzeit eben genau mit der damaligen. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo sehen Sie aber vielleicht auch Unterschiede?
Also was man per se sagen muss, ist, dass natürlich die Weimarer Republik eine junge Demokratie war, die zwar sehr, sehr stark erkämpft war, aber die trotzdem auf instabilen Beinen stand. Also wir sind jetzt heute in einer anderen Situation. Wir haben mehr als 70 Jahre Demokratieerfahrung. Wir haben eine starke Gewaltentrennung, die uns natürlich auch absichert. Aber dennoch neige ich auch dazu, festzustellen, dass sich vieles parallel entwickelt und das ist beängstigend. Also wenn wir zum einen daran denken, wie stark sich die Parteienlandschaft fragmentiert, sodass eine stabile Regierung eigentlich in vielen Ländern ja schon gar nicht mehr gewährleistet ist. Und das ist ja kein rein deutsches Phänomen. Wir sehen es ja in unseren Nachbarländern, dass es auch durchaus denkbar ist, dass rechtsradikal bzw. mal sehr stark nationalistisch orientierte Parteien an die Macht kommen können und Regierungen bilden können. Und wo das dann hinsteuert, mag ich mir kaum vorstellen.
Und was könnte jetzt Ihre Ausstellung uns sozusagen mitgeben?
Sie sollte eine Art Weckruf sein. Ein Weckruf, nochmal zurückzublicken und zu sehen, woher wir kommen als Republik, wohin wir uns auch schon mal bewegt haben und wo wir jetzt stehen. Und dass das, was wir jetzt haben, das Beste ist, was wir jemals hatten. Und dass wir darauf stolz sein sollten und dass wir dafür kämpfen sollten, dass es erhalten bleibt.
Also kämpfen wir für die Demokratie. Es lohnt sich, sagt Jessica Keilholz-Busch, die neue Direktorin des Franz-Marc-Museums in Kochel. Die Ausstellung Zeitfragmente von Max Beckmann bis Wilhelm Lehmbruck ist dort noch bis 9. Februar zu sehen. In der Ehre-Stiftung hier in München in der Römerstraße 15 geht es um Einflüsse aus dem Weltall, die uns eines Tages buchstäblich auf den Kopf fallen könnten. Weltraumschrott von Musk etwa, aber auch Asteroiden und Meteoriten. Dr. Susanne Adler erklärt uns, warum das für die Ehre-Stiftung ein Ausstellungsthema war. Eben nicht nur, weil im Winter Sternschnuppen ohnehin Hochkonjunktur haben.
Warum haben wir das gemacht? Erstens mal stehen wir jetzt natürlich im Winter vor der Zeit der Wintersonnenwende. Da kommen die Perseiden. Das heißt, es werden ganz viele Sternschnuppen wieder aus dem All auf die Erde runterkommen. Sie alle kennen den Stern von Bethlehem. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich momentan in doch recht dystopischen Zeiten leben und Weltuntergangsfantasien wieder so ein bisschen Konjunktur haben. Es gibt ja so allgemein gesprochen, wenn man auch die Hollywood-Filme anschaut, zwei Möglichkeiten, warum die Lebensgrundlagen des Menschen auf der Erde ausgelöscht werden. Das eine ist, dass wir es als Menschen selber nicht schaffen, den schönen Planeten zu erhalten, dass wir unsere Lebensgrundlagen selbst abschaffen. Aber es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit, nämlich von einem Meteoriteneinschlag getroffen. Diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also man geht davon aus, dass alle 100.000 Jahre ein massiver Meteorit auf die Erde trifft. Das letzte große Ereignis war 2013. In Sibirien ist ein Meteorit eingeschlagen. Der hat 160 Impactkrater hinterlassen, hat über 1000 Menschen verletzt und 3700 Gebäude beschädigt. Allerdings wurden die Menschen nicht von den Meteoriten getroffen, sondern es sind vor allem die Schockwellen, die dann zu diesen enormen Schäden führen. Ja, und mit diesen Weltuntergangsfantasien kommen natürlich auch immer wieder die Fragen auf, wie verhalten wir uns Menschen zum Planeten Erde, aber auch zum Universum. Und um diese Fragestellungen kreist hier diese Ausstellung. Und deshalb ist es eben auch in Zeiten von Verschwörungstheorien recht wichtig, dass wir uns auch mit den Erkenntnissen der Wissenschaft beschäftigen und auch nochmal zurückschauen, wie haben denn die Menschen früher auf solche Meteoriteneinschläge reagiert. Da haben wir ein paar ganz wunderbare Beispiele hier in der Ausstellung, auch wo wir uns sehr freuen, dass wir die Melancholia von Dürer hier zeigen können, die ja auch einen Meteoriteneinschlag dokumentiert. Und es gibt natürlich bei diesen Untergangsszenarien auch immer Parallelen zu unserem eigenen menschengemachten Handel. Und die künstlerischen Positionen hier in der Ausstellung beschäftigen sich eigentlich alle auch mit uns Menschen und unserem Blick auf diese Dinge und bieten unterschiedliche Ansatzpunkte an.
Die Ausstellung Messengers from Above, Meteoriten, mysteriöse Boten aus dem All, ist noch bis zum 11. Mai zu sehen in der Ehres-Stiftung in Schwabing, Römerstraße 15. Geöffnet ist jeweils Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 18 Uhr. Morgen Donnerstag um 18 Uhr macht die Stiftung übrigens eine Führung durch die Ausstellung gratis. Und mehr zu diesem Thema gibt's dann bei Lora Kultur am 17. Januar um 19 Uhr hier bei Lora München auf der 92.4.
Wenn Ihnen das Lora-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Ein Urgestein der Bio-Bewegung wurde kürzlich 40 Jahre alt, nämlich die Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft Tagwerk. Ein Jubiläum, das für 4 Jahrzehnte solidarisch hergestellte biologische Lebensmittel und genossenschaftliche Arbeit steht. Im Umkreis von 50 Kilometer um Erding herum. Ende letzten Jahres stellte sich Tagwerk im Münchner Presseclub vor. Dort blickte Beatrice Rieger, Vorständin der Tagwerk Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft, zunächst auf die Anfänge der Bewegung im Jahr 1984 zurück.
1984 haben sich eben eine Handvoll Leute zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen das. Wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen, dass unsere Landwirte ihre Böden gut bearbeiten, mit ihren Tieren umgehen und wir wollen dann diese Produkte kaufen können. So ist die Genossenschaft dann entstanden. 4 Landwirte waren damals dabei, insgesamt waren es knapp 40 Personen in der Gründung. Und begonnen hat es dann eigentlich hemdsärmelig mit kleinen Verkaufsstätten und Abholstellen. Und entwickelt hat sich es dann aber sehr, sehr konstant in eine gute Richtung, in eine gesunde Richtung. Die Handelsstruktur hat sich entwickelt. Jetzt gibt es einen eigenen Großhandel mit eigener Lieferlogistik. Es gibt eigene Tagwerk-Biomärkte und Lizenz-Biomärkte und wir vermarkten die wunderbaren Produkte unserer Landwirte in den Biofachhandel rein. Ja, und warum braucht es uns? Weil wir uns in der definierten Tagwerk-Region konzentrieren wollen, dass die Region gesund bleibt, die Menschen gesund bleiben, dass sich's gut entwickelt, dass auch für unsere Kinder und Enkelkinder noch eine gesunde Umwelt vorhanden ist. Und das funktioniert nur, indem man die Biolandwirtschaft fördert und lebt. Deswegen die Tagwerk Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft. Die Verbraucher wollten das und die Verbraucher sind auch diejenigen, die verantwortlich sind, es zu kaufen. Und die Erzeuger, die haben die Verantwortung, es anzubauen und herzustellen. Unsere Region ist definiert, gedachter Mittelpunkt Erding und 100 Kilometer im Radius. Und hier wirken wir. Hier sind unsere Landwirte und unsere Erzeuger, unsere Verarbeiter. Wir konzentrieren uns auf diese Region, weil wir dann auch entsprechend konzentriert handeln können und die Landwirtschaft auch fördern können.
Soweit die Tagwerkvorständin Beatrice Rieger. Eine wichtige Rolle bei Tagwerk spielt auch der zugehörige Förderverein. Übrigens ganz ähnlich wie bei Lora München, dem Radiosender, den Sie gerade hören. Und so blickte auch der geschäftsführende Vorstand des Tagwerkfördervereins, Dr. Michael Rittershofer, Ende letzten Jahres im Münchner Presseclub zunächst auf die Anfänge vor 40 Jahren zurück.
Also Bio war für Tagwerk von Anfang an nicht nur ein Verkaufsargument, sondern es ging auch immer um gesellschaftspolitische Veränderungen in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Also es war damals ja auch eine sehr starke Umweltbewegung und es war ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für Tagwerk, was zu verändern, die Menschen zu sensibilisieren für das Thema Umwelt. Und dazu brauchte es zum einen die Bäuerinnen und Bauern und auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die dann die Bioprodukte gekauft haben. Und das war dann auch eine zentrale Aufgabe des Tagwerk-Fördervereins, den Menschen zu erklären, wo kommt die Ware her, die Produzenten von Bioprodukten vorzustellen und auch zu zeigen, wie werden Lebensmittel produziert. Also das war ein ganz zentraler Punkt und wir haben mit ganz verschiedenen Instrumenten, mit Hoffesten, mit Radeltouren, mit Felderbegehungen, mit allen möglichen versucht, Menschen auf die Höfe zu bringen, um ihnen das zu zeigen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie Bäuerinnen und Bauern ihre Produkte verkaufen können. Da gibt es ja zum einen den Tagwerkhandel, Einzelhandelsstruktur, Großhandelsstruktur. Aber wir haben darüber hinaus auch an den Aufbau von Wertschöpfungsketten gearbeitet. Wir haben die Biometzgerei im Aufbau unterstützt, eine Machbarkeitsstudie. Wir haben vor 10 Jahren ungefähr mit der Firma Bahnhaus eine große Liefergemeinschaft aufgebaut, mit etwa 85 Landwirten. Die machen Crunchies, Bio-Crunchies, also da wird Dinkel und Hafer hingeliefert in großen Mengen, was unsere regionalen Bäcker gar nicht in dieser Menge wegbringen können. Und auch da wollen wir natürlich unterstützen. Und was wir jetzt ganz aktuell im Portfolio haben, ein neues Projekt, was wir initiiert haben mit dem Bioland-Landesverband, ist mehr Bio auf der Wiesen. Da ist ja die Stadt München auch schon länger unterwegs. Also auch da geht es natürlich darum, wie kann man auch so ein großes Fest ökologisieren. Es passiert ja schon einiges, aber da ist noch viel Luft nach oben. Und da geht es auch uns natürlich jetzt ganz maßgeblich darum, Perspektiven für die Landwirte aus der Region zu schaffen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Und was uns ganz wichtig ist, natürlich, wir können das auch nicht alles allein. Also Tagwerk ist da sehr gut vernetzt. Auch zum Beispiel jetzt, was das Projekt angeht. Mit der Wiesen ist ein sehr gutes Beispiel. Da ist die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau mit dabei. Da ist Bioland dabei, da ist Naturland dabei. Und da sind die Wiesenwirte, also die Vereinigung der Münchner Wiesenwirte. Alle 15 großen Zelte sind mit Antragsteller und das sind für uns die Dinge, die passieren. Und was uns ganz wichtig ist, zum Thema Biodiversität, Hecken gepflanzt, jetzt auch ganz viel zum Thema Ackerwildkräuter, Wiesenwildkräuter, solche Dinge, wo wir auch versuchen, dieses Thema Nachhaltigkeit sehr breit zu transportieren und voranzubringen.
Sagt der geschäftsführende Vorstand des Tagwerkfördervereins Dr. Michael Rittershofer. Mit dabei im Presseclub waren auch die Tagwerklandwirtin Raffaela Lex und Reinhard Gromotka, Geschäftsführer der erfolgreichen Tagwerk Biometzgerei. Mehr dazu demnächst hier im LoRa-Magazin. Die Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft Tagwerk wurde in diesen Tagen 40 Jahre alt. Sie will zeigen, dass ein anderes Wirtschaften auch im real existierenden Kapitalismus möglich ist.
Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chance. C'est trois fois rien une chanson. C'est du champagne un frisson. Une chanson. Une chanson. À quoi ça sert une chanson? Ça dure à peine une saison. Une chanson. Ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots. C'est un prénom sur une page, un jour, un mois, juste une image. Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie. Une chanson, c'est trois fois rien, une chanson. C'est du champagne frissant, une chanson. Chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. Une chanson, c'est trois fois rien une chanson. C'est du champagne en frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons.
Der Sänger und Komponist Charles Dumont war das. Er ist einer von vielen, die uns im letzten Jahr verlassen haben. Statt des Verbrauchertipps am Ende des heutigen Magazins stellen wir jetzt die Finalisten vor für den HOGA Gastro Innovation Award, der am kommenden Sonntag auf der 33. Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in Nürnberg verliehen wird. Kitro bietet eine innovative, automatisierte Lösung zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in der Gastronomie- und Hotelbranche. Mithilfe einer Waage, Kamera und künstlicher Intelligenz misst und identifiziert Kitro alle entsorgten Lebensmittel ohne zusätzlichen Aufwand für die Benutzer. Die Käsealternativen von Vanozza überzeugen mit authentischem Geschmack sowie müheloser Anwendung speziell für die Gastronomie entwickelt. Die Idee der Genusskorl GmbH liegt in der nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion einer Bio-Fischsoße in Österreich. Die Fischsoße wird aus den Teilen von Bioforellen und Saiblingen hergestellt, die beim Filetieren übrig bleiben. Dadurch wird der Zero-Waste-Gedanke umgesetzt. Mit lediglich einer weiteren Zutat, dem Salz. Gohalju produziert verschiedene Kimchi-Sorten für die Gastronomie und Hotellerie basierend auf authentischen Familienrezepten und Fermentationsexpertise. Und die Tempeh-Manufaktur Schnappinger produziert ein traditionelles indonesisches Fermentationsprodukt, aber nicht nur aus Sojabohnen, sondern auch aus Süßlupinen, schwarzen Bohnen, Kidneybohnen oder Berglinsen. Möhrengrün bietet dagegen vegetarisches Hack allerlei auf Basis von 100% getrockneten Pflanzen. Und die Pleta GmbH stellt Palmblatt-Einweggeschirr her, das zu 100% biologisch abbaubar ist, fair und sozial in Nepal. Schließlich noch die Golden Leaf Microgreens. Bei ihnen gibt's verzehrfertige Sprossen für Privat- und Geschäftskunden. Sie alle treten an in Nürnberg beim Gastro Innovation Award. Und damit geht das heutige LoRa Magazin zu Ende. Redaktion und Moderation Thilo Ruf, an der Technik Felix Jakowitz. Jetzt gleich die Verdi-Frauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, Ciao und Servus.
Programmhinweise.
Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Karl Valentin.
Die Fremde Heimat bei Radio LoRa München sendet immer dienstags um 19 Uhr.
Mit dem Portal Migration, der interkulturellen Stiftung Kolibri, der Gesellschaft für bedrohte Völker und Panafrika.
Fremde Heimat jeden Dienstag um 19 Uhr.
Ruf an!
Okay, sind Sie denn im Bilde?
Moment, die Münchner aus, ja. Was ist jetzt los?
Lust auf Sendetechnik?
Lora München sucht Leute, die Interviews abfahren, Beiträge starten, Musik einlegen und vor allen Dingen für den richtigen Ton sorgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfach anrufen unter 480 2851, noch einmal 480 2851 und einen Termin ausmachen.
Fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. Karl Valentin.
Die Fremde Heimat bei Radio Lora München sendet immer dienstags um 19 Uhr.
Mit dem Portal Migration, der interkulturellen Stiftung Kolibri, der Gesellschaft für bedrohte Völker und Panafrika.
Fremde Heimat jeden Dienstag um 19 Uhr.
Arbeit, Brotzeit, Freizeit bei Lora München. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr mit den Verdi-Frauen, unseren Mieterredaktionen, dem Kulturimpuls Grundeinkommen und dem antifaschistischen Magazin. Mittwochs 19 Uhr.